Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast auf der Jagd und Hund 2025. Mein heutiger Gast ist der Bertram Quatt. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, dass ich da sein darf. Grüß Gott.
Sehr, sehr gerne. Bei dir im Instagram-Profil steht Blattzeit. Ich glaube, das ist auch das Erste, wo wir, glaube ich, jetzt drüber sprechen. Du lächelst schon. Ist ja bald tatsächlich soweit. Ist ja, ich glaube, bei uns ist der Aufgang der Bockjagd ist im Mai und dann das nächste größte Event ist dann wieder in der Mitte des Jahres. Ich denke, das ist für die meisten Jäger auch so, dass das die schönste Jagd. Also für mich hundertprozentig. Ich war letztes Jahr tatsächlich in den Masuren und habe es da live miterlebt, wie es so ist. Aber ich übergebe dir das Wort.
Naja, warum ist es so faszinierend? Erstens mal, man kann Rehwild zu dieser Zeit ja unglaublich gut beobachten. Man sieht viel Bewegung, man sieht viele Verhaltensweisen. Und es ist die Jagdart, wo mein jagdliches Können, mein jagdliches Wissen am meisten gefragt ist. Ich sitze nicht auf irgendeinem Hochstand und warte, bis was kommt oder pirsch durch die Gegend und schau, dass ich was sehe, sondern ich greife aktiv ein, ich tue was, damit ich einen jagdlichen Erfolg habe. Und das, was eben davor passiert, das Studium der Fläche, die Bestätigungsarbeit, das Lesen von Plätzstellen, von Fegstellen, das Beobachten, in welchem Stadium der Brunft sind wir, haben wir noch Brunft oder sind wir eigentlich schon in der tatsächlichen Blattzeit? Das macht diese Zeit einfach so wahnsinnig faszinierend.
Vielleicht könntest du da tatsächlich nochmal die Unterschiede auch für die Jüngeren oder beziehungsweise Jungjäger erklären, was der Unterschied ist zwischen der Brunft und der Blattzeit, weil ich glaube, das wird auch manchmal so ein bisschen vernachlässigt, dass es da die großen Unterschiede gibt. Aber vielleicht ist es auch spannend, wenn du überhaupt erstmal anfängst, wie du dich vorbereitest auf die Blattzeit und dann darüber sprichst, über die Brunft und den Unterschied zur Blattzeit.
Also meine Vorbereitung beginnt eigentlich ja schon im Mai, weil ich wissen möchte, wann kommen die ersten Kitze in dem Revier, in dem ich platten werde oder in den Revieren, in denen ich platten werde. Wann sehen wir die ersten Geißen mit den eingefallenen Flanken, mit den Hungerlucken, weil ich daran sehr genau festmachen kann, wann wird die Brunft beginnen. 60 bis 64 Tage nach dem Setzen hat die Geiß den nächsten Eisprung. Das ist eine sehr festgelegte Periode. Wenn sie den Eisprung hat, wird sie brunftig. Sie bleibt es nicht lang, sie bleibt für einen Bock 2 bis 3 Tage interessant. Aber daran kann ich absehen, wann wird das Ding denn ungefähr losgehen. Und wenn ich dann ein bisschen weiß, wie ist das Revier beieinander, wie ist der Wildstand, ist das Geschlechterverhältnis halbwegs ausbalanciert oder nicht, dann kann ich auch festmachen, wann ist die Brunft wahrscheinlich rum und wann beginnt die Blattzeit. Der Unterschied zwischen Brunft und Blattzeit ist im Grunde genommen ganz einfach. Brunft ist, wenn genug Geißen da sind, die noch nicht beschlagen sind und die Böcke Bock haben. Blattzeit ist, wenn so gut wie alle Geißen beschlagen sind, die Böcke aber immer noch Bock haben und einfach keine Geißen mehr finden. Dann habe ich mit dem Blatt die meisten Chancen. Das ist die klassische Blattzeit. Wenn ich kann, unglaublich gut klingen wie eine Geiß, das kriege ich hin. Riechen wie eine, das kann ich nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich das können möchte.
Was ich, glaube ich, spannend finde, wenn du das mal einmal erklärst, das ist ja auch immer wieder so, sagen wir mal, dieses Thema Genetik. Viele gehen ja tatsächlich schon im Mai raus auf den Bock. Wenn man aber allerdings möchte, dass sich natürlich die starke Genetik jetzt auch vom Gehirn weiter vermehrt, ist es dann nicht eigentlich besser, also in der Blattzeit erst diesen starken Bock zu bejagen und nicht im Mai?
Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt tatsächlich auf die Genetik, und das ist ja ein umstrittenes Feld, ob das tatsächlich so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Wenn ich auf die Genetik setze, dann kann ich durchaus auch sagen, ich schieße im Mai einen 5-jährigen Bock, weil er hat 5 Jahre Zeit gehabt, seine Gene unterzubringen. Im 6. Jahr wird er jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel mehr an Genetik unterbringen können. Ich halte es für mich eigentlich so, dass ich im Frühjahr, im Mai, schaue, dass ich in einem möglichst kurzen Intervall die Jahrlinge rausnehme, von denen ich sage, die sind gut rauszunehmen, die sind körperlich nicht voll entwickelt.
Also das machst du daran fest, an der körperlichen Entwicklung?
Das mache ich an der körperlichen Entwicklung fest. Also mir ist es wirklich komplett egal und ich weiß, werde jetzt viele Leute furchtbar vom Kopf stoßen, aber das hat auch schon mein Großvater in Weichselboden nachgewiesen. Was der Jahrling auf dem Haupt hat, ist wurscht. Es kommt drauf an, wie er dasteht, wie er körperlich entwickelt ist. Jeder, der ein kleines bisschen mit Tierzucht zu tun hat, weiß, wie ein gutes Jungtier aussieht. Das steht über viel Grund. Das ist lang. Wenn ein Jahrling so einen kurzen Ziemer hat, wahnsinnig hochläufig ist, ganz oft sind das dann die typischen Sechserjahrlinge. Die haben alles oben in die Stirnprotuberanz gesteckt, aber haben ihren Körper noch nicht ausgebaut. Und das wird im zweiten Jahr nicht sehr viel mehr werden. Ein Jahrling, der seinen Körper im ersten Jahr komplett ausgebaut hat, der kann im zweiten Jahr wunderbar nachschieben. Das sind dann die Knöpfler, die als Zweijährige oder als Dreijährige bereits sehr anständige Böcke sind.
Das hört sich jetzt, ich sag mal so, ein bisschen widersprüchlich an mit dem, was man meistens so gelehrt bekommt. Also würdest du sagen, eher ein Jährlings-Sechser schießen als eher ein Jährlings-Knopfbock?
Wie gesagt, ich schaue nicht drauf, was die Drogen okay. haben. Ich schaue aus, wie stehen sie da. Ganz, ganz, ganz einfacher.
Aber du weißt meinen Konflikt, dass man das dann hat. Du hast jetzt hier gerade einen starken Jährlings-Sechser umgehauen. Mhm. Max, sowas geht gar nicht. Sowas wollen wir hier nicht haben.
Natürlich muss ich mich da nach der Decke strecken, die mir mein Jagdherr sagt. Das ist klar. Da, wo ich selber schalten und walten kann, mache ich das so. Und ich habe damit jetzt auch seit 25 Jahren doch deutlich in einem bestimmten Revier sehr deutliche Erfolge nachzuweisen. Es ist keine Methode, die ich erfunden habe. Es ist eine Methode, die alt ist und die bekannt ist, aber die halt eine gewisse Ansprechfähigkeit voraussetzt. Wenn man die nicht hat, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, oh, dicke Hörner stehen lassen, oh, kleine Knöpfe umschließen. Und das kann zum Teil komplett falsch sein. Es gibt eine ganz, ganz einfache Handregel dafür. Wenn der Jahrling steht wie eine aufrecht stehende Zigarettenschachtel, klein, kurz, aufrechtes Rechteck, schieße ich ihn. Wenn er wie ein langes, waagrechtes Rechteck steht, also Zigarettenschachtel auf der langen Seite, bleibt er stehen. Und damit fahre ich sehr gut.
Sehr, sehr spannend, dass du das so sagst. Mich würde noch mal eine Sache interessieren, vielleicht blamiere ich mich jetzt ein bisschen bei dir. Woher weiß der Bock, dass die Geiß beschlagen ist?
Er riecht's.
Okay.
Er riecht's. Die Geiß beginnt in dem Moment, wo sie den Einsprung hat, bestimmte Pheromone abzusondern und das wittert der Bock. Du hast oft genug den sogenannten suchenden Bock gesehen, der wirklich wie ein Schweißhund mit tiefer Nase, triefen vor Geilheit durch die Botanik hirscht, weil der wittert eine. Den kann ich auch anblatten, wenn er auf mich zusteht, dann wird er auch auf mich springen. Wenn ich sehe, dass der schräg von mir weggeht, kann ich Melodien abspielen, an denen Mozart seine helle Freude gehabt hätte. Der wird nicht gehört machen, weil er hat eine hier im Windfang.
Wir waren ja letztes Jahr, ich hatte das am Anfang gesagt, in den Masuren unterwegs und da ist immer wieder das Wort Strategie fürs Blatten gefallen. Was für eine Strategie macht man dann tatsächlich beim Blatten? Wie würdest du da dran gehen?
Einfache prozentuale Aufteilung. Drei Faktoren, das Wo, das Wann und das Wie. Und das Wo ist mit Abstand der wichtigste Faktor, halbe Miete. Ich kann nur da erfolgreich blatten, wo sich Wild gerne aufhält, wo Wild sein will. Und ich kann nur da erfolgreich das volle Blattszenario inklusive großen Geschreiplätzen, Fegen durchspielen, wo Rehwild auch tatsächlich brunften würde. Und das werden sie auf einer strukturlosen Freifläche kaum machen. Wenn du dir einen Hexenring anschaust, jeder Hexenring hat ein erkennbares Zentrum. Weil die Geiß was braucht, wo sie drum rumlaufen kann. Um auch damit mal ein bisschen aufzuräumen, es ist nicht der Bock, der die Ricke treibt. Es ist die Geiß, die den Bock hinter sich herzieht. Die Damen bestimmen das Spiel hier.
Ich glaube auch bei den Männern in der Menschenwelt.
Ja, fast wie im richtigen Leben.
sehr, sehr spannendes Thema. Wir sind ja hier auf der Messe. Welchen Locker könntest du empfehlen tatsächlich?
Geht in die Halle 4, ist es, glaube ich, zur Lokschmiede, zum Nils Gradl, weil der Nils Gradl und ich gemeinsam vor einiger Zeit einen Blatter entwickelt haben, der eigentlich alles kann, was ein Blatter können muss. Der Kidsweep ist eingebaut. Ich kann ihn von sehr leise bis sehr laut spielen. Ich habe eigentlich den kompletten Tonhöhenumfang um von einer sehr jungen Stimme bis zu einer relativ tiefen, älteren Stimme alles machen zu können. Und er ist so angenehm leicht, dass ich ihn völlig freihändig spielen kann, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich beim Platten eigentlich fast immer die Waffe im Anschlag habe. Ich habe die Waffe nicht im Hochstandeck oder am Baumlehnen, sondern ich habe sie in der Schulter. Und wenn jetzt ein Bock springt und, was weiß ich, hinter einem Hindernis verhofft und ich muss ihn da irgendwie rauszaubern, ist es blöd, wenn ich das Gewehr wieder absetzen muss, ein Blatter in den Mund nehmen muss, festhalten muss, dann kommt er, steht, schaut ja zu mir her, weil er meinen Ton aufnimmt, ich muss mich wieder bewegen. Ich brauche einen Blatter, den ich im Mund habe, im Mundwinkel und da komplett auch im Anschlag freihändig spielen kann.
Also Halle 4, jetzt gerade bei der Rockschmiede,
genau.
Da gehen wir hin. Du bist ja wahrscheinlich schon öfters hier auf der Messe gewesen.
Gelegentlich.
Vielleicht könntest du mal einmal da was über die Entwicklung erzählen und wie du das ganze Thema hier mit uns siehst, auch gerade wo die Jagd herkommt und wo sie hingeht.
Naja, also grundsätzlich finde ich, ist die Messe über die Jahre erwachsener geworden, besser geworden. Es ist nicht mehr so sehr der Jahrmarkt, der sie mal war, sondern es ist wirklich, natürlich geht's immer noch um Messeangebote, Rabatte, ist klar, ist logisch, soll auch wahrscheinlich so sein, aber es geht auch mehr um tatsächlich Produktvorstellung und es geht mehr und mehr, und das finde ich ganz besonders gut, um Wissensvermittlung. Weil hier haben wir natürlich die Leute stehen und herumlaufen, die das, was sie vertreten, auch wirklich können und davon eine Ahnung haben. Und das ist ja auch Sinn und Zweck einer Messe. So waren Messen ja früher auch angelegt, dass sich da die, die Fragen hatten, mit denen getroffen haben, die Antworten haben. Und das findet mehr und mehr statt.
Man muss das ja auch so sehen, hier sind ja wirklich viele Bühnen mittlerweile und wo auch wirklich viele Shows, wo viele sehr sehr viele Talks eingerichtet werden. Man hat den Lernort Natur oben, wir haben den Deutschen Bogenjagdverband. Was haben wir denn noch alles, wo man was ausprobieren kann und in die Hand nehmen kann?
Wir haben die Gear-Tester nebenan in der Halle. Also da gibt's wirklich viel Sachen, die vorgezeigt werden. Zum Teil sehr unterhaltende Sachen. Also es war gestern auf der großen Bühne, war ein Entenlock-Wettbewerb, wo die unterschiedlichsten Leute mit den unterschiedlichsten Entenlockern angetreten sind. Und dann ist einer gekommen, der keinerlei Locker dabei hatte, sondern das nur mit der Stimme gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, aber bei mir hätte er gewonnen.
Das ist auf jeden Fall der schwierigere Weg. Wir haben auch, glaube ich, die Kids-Feed-Weltmeisterschaft.
Wir haben die Kids-Feed-Weltmeisterschaft, was ich eigentlich eine sehr lustige Idee finde, um Kinder an dieses Thema Naturbeobachtung, Einfühlen in die Natur, Verhalten in der Natur, Nachahmen der Natur angeht. Das ist eine gute Idee.
Du hast eben das Thema Influencer so ein ganz kleines bisschen angesprochen. Ich sag jetzt aber mal so, du bist ja auch bei Instagram unterwegs, ne? Also so ganz vom nicht vom Fach ist ja auch hier das
also nicht vom Begriff. Fach wahrscheinlich nicht, aber ich meine, ich mit meinen, was sind's, 1500 oder 2000 Followern, ich bin da wirklich eine Blähung im Weltall. Ich muss ehrlich sagen, ich bin diesem Thema Influencer initial sehr, sehr skeptisch gegenüber gestanden. Und da waren auch durchaus einige Figuren dabei, wo ich gesagt habe, das ist ein ausgemachter Blödsinn, was da stattfindet. Was ich in der Zwischenzeit sehe, gefällt mir zunehmend besser. Mir gefällt auch zunehmend besser, dass hier jüngere Jäger sagen, das ist meine Welt, so jag ich, das kann ich dir anbieten. Ich kann dir auch sagen, welche Fehler stattfinden. Ich kann dir auch sagen, was die Konsequenzen dieser Fehler sind. Und der Punkt ist ja ganz einfach der, ich meine, ich bin jetzt 58 Jahre alt, ich war aber auch mal jung. Und uns Alten gehört die Jagd schon lange nicht mehr, müssen wir uns ehrlich sein. Wir üben sie aus, ja, wunderbar. Sie gehört eigentlich immer der jungen, der nachwachsenden Generation und die muss sie prägen für ihre Generation. Wir Alten können allenfalls sagen, das finden wir richtig, das finden wir nicht richtig oder da entsteht was, wo wir sagen, das ist nicht in Ordnung. Aber sich hinzustellen und zu sagen, diese jungen Influencer stellen sich jetzt dahin und wollen uns erklären, wie die Welt funktioniert, da werden wir Älteren dann zu genau den Figuren, die wir im Alter dieser jungen Jäger auch schon nicht leiden konnten. Und dann ist eine Mauer da und dann kann kein Austausch zwischen einer langjährigen Erfahrung und neuen jüngeren Ansätzen stattfinden. Da behindern wir uns selber. als Jagd insgesamt, wenn wir uns als eine Gesellschaft begreifen.
Du sprichst mir das ein bisschen aus der Seele, weil mir fällt es auch immer wieder auf, dass gerade ältere Jäger sich vielleicht nicht so viel davon annehmen von jüngeren Jägern, obwohl ich das ein bisschen fragwürdig finde. Da natürlich auch die Generation, die wir, ich spreche jetzt mal von mir, ich bin jetzt auch 32, aber das, also ich fühle mich auch mittlerweile schon alt. Aber es ist natürlich so, dass auch die Technik immer mehr wird, auch gerade was Smartphones angeht, was die Technik mit der Wärmebild, mit Drohnen, mit Kidsrettung, mit Schalldämpfern, mit Rotpunkt, was haben wir denn noch alles, was es vor 50 Jahren wahrscheinlich nicht gab?
Nein, das sind alles Sachen, mit denen man sinnvoll, sauber und anständig jagen kann und tatsächlich sehr gute Sachen machen kann. Beispiel Einsatz von Drohnen im Jagdgeschehen. Ich kann eine Drohnenjagd so machen, dass ich damit ein Revier auf Saum ausräume, weil ich den Schützen haargenau sagen kann, pass auf, die Rotte geht da raus. Ich kann eine Drohne auf der Jagd aber auch so einsetzen, dass ich sage, Moment, da ist eine Wache mit gestreiften Frischlingen im Kessel, alle Treiber raus aus dem Bereich, das lassen wir komplett in Ruhe. Ich kann das also gut machen und ich kann es schlecht machen. Und
es ist Fluch und Segen.
Es ist Fluch und Segen. Bombastus von Hohenheim hat so richtig gesagt, jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding Gift sei. Meine Großeltern oder Urgroßeltern haben wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen, ein Zielfernrohr. Was ist denn das für eine Sauerei? Braucht's das denn? Es reicht Kimme und Korn. Ich bin heilfroh, dass es Zielfernrohre gibt. Meine Mutter hat immer gesagt, mehr als ein vierfaches Glas brauche ich nicht. Ich bin heilfroh, dass ich mein Glas bis 16 heraufschrauben kann, weil ich damit präziser schießen kann. Bin halt nicht so gut, wie meine Mutter geschossen hat. Ich habe aber Hilfsmittel, die mir helfen, sauber zu jagen und ein Wild sofort vom Leben zum Tod zu befördern und nicht am Ende einer langen Nachsuche erst.
Ich glaube, hier geht es auch sehr, sehr viel um Akzeptanz. Siehst du das auch so?
Natürlich, es geht immer um das Thema Akzeptanz. Gibt auch Sachen, die ich persönlich jetzt nicht akzeptiere, wenn es Zielfernrohre gibt, wo ich durchschaue, auf einen Knopf drücke und dann wandert das Absehen an den Punkt, wo ich hinhalten soll. Erstens einmal möchte ich ja selber doch auch noch ein bisschen schießen können und möchte eine gewisse Leistung auch von mir selber abverlangen können. Zum anderen ist das dann ein Gegenstand, wo ich sage, da ist wirklich die Verleitung zu extrem weiten Schüssen. Und das kann zum Beispiel in einem Hochwildrevier dazu führen, dass ich mir mein Rotwild in die Unsichtbarkeit jage, weil die wissen, wenn ich hier oben auf dem Felsen stehe und 600 Meter weiter unten fährt das Auto ins Tal, hau ich ab.
Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass du das sagst. Natürlich, man kann es natürlich auch ohne das Zielfernrohr, wo du es gerade angesprochen hast, machen. Mhm. Ist alles Fluch und Segen, aber der Spruch mit dem Gift fand ich auch gerade sehr gut, habe ich auch noch nicht gehört. Am Ende des Tages kommt es immer dann darauf an, wie man diese Gegenstände einsetzt und wie man mit dem Ganzen umgeht. Und wir haben ja eben das Thema Influencer so ein bisschen angestrichen, auch wie man damit in der Öffentlichkeit umgeht. Wir haben ja jetzt diese Demo auch am Donnerstag gehabt, wo ja für die Jagd protestiert wurde in Hannover. Und es ist ja am Ende des Tages, geht's hier ja auch das, was wir beide jetzt zum Beispiel machen, ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und es geht hier darum, Leute zu unterrichten, zu zeigen, wie man es vielleicht besser machen kann, wie man es vielleicht auch sein lässt. Und deswegen finde ich das ganz spannend, wie du das gerade angesprochen hast mit der Drückjagd, mit Bachen, mit Frischlingen im Kessel in Ruhe lassen oder die Ausrottung der Sau im Wald. Es ist alles möglich. Genauso wie die Drohne eingesetzt werden kann zur Kidsrettung, aber auch gleichzeitig zum Jagen eingesetzt werden kann.
Eben, und das, was du gerade angesprochen hast, das ist möglicherweise sogar ein Segen der sozialen Medien, dass mehr und mehr Jäger begreifen und Jägerinnen begreifen, dass jeder, der einen Jagdschein hat und die Jagd aktiv ausübt, automatisch ein Botschafter für die gesamte Jagd ist.
Ja.
Für alle Jäger in ihrer Gesamtheit.
Gebe ich dir hundertprozentig recht. Bist du denn zufrieden hier auf der Messe? Wie läuft's für dich?
Für mich läuft das wunderbar. Ich meine, ich gehe hier durch, wie durch einen riesigen Spielwarenladen und sehe schöne Dinge. Treffe Menschen, mit denen ich Gespräche führe, die ich in der Form eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte. Bin da sehr positiv überrascht. Und was mir gefällt, ist, dass ich mehr und mehr Menschen erlebe, gerade junge Menschen, die sich nicht so sehr über das Was des Jagens Gedanken machen, sondern beginnen, sich über das Wie des Jagens Gedanken zu machen. Und mit den ganzen technischen Hilfsmitteln, die wir heute haben, das ist ja eine unglaublich große Palette, wird es immer wichtiger, dass wir uns beginnen, über die Ethik und über die Moral und die Moralität des Jagens und der Art des Jagens Gedanken zu machen. Wir können heute auf der Jagd wahnsinnig viel. Die Frage ist, ob wir es dürfen.
Oder sollten.
Eben.
Bertram, vielen, vielen Dank, dass wir hier dieses Gespräch führen konnten.
Danke, es war ein gutes Gespräch, ich habe mich sehr gefreut.
Ich würde mich auch sehr freuen, dich nochmal nach Hannover einladen zu dürfen. Ich weiß ja nicht, ob das für dich in Frage kommt.
Das kommt für mich durchaus in Frage, wenn meine Frau dort herkommt.
Perfekt, dann haben wir nochmal einen Termin, den wir machen können. Vielleicht tatsächlich nochmal mit ein bisschen Vorlauf vor der Blattzeit, dann könnten wir dann nochmal eine längere Anleitung für alle draus machen, wenn du Lust hast. Oder wir begleiten dich sogar mal im Revier.
Das kannst du auch so. Wenn es wer gibt, sehr gern.
Vielen, vielen Dank.
Danke sehr.